Was meint ihr? Bei dem schönen Wetter heute wollen wir uns mal Gedanken machen über einen Sommerurlaub? Nicht Mallorca, das machen wir nicht. Lasst uns mal über einen Wanderurlaub nachdenken. Da wird es einige von euch geben, die darüber Freude hätten. Wir nehmen uns vor, zum Sommerurlaub in die Alpen zu fahren, eine Wanderung, viele Wanderungen zu planen. Du hast schöne Routen ausgesucht und ich rede jetzt nicht von 1 bis 2 Stunden lange Routen, sondern 6 bis 8 Routen, also richtige Wanderrouten. Alles geplant, du hast deine Ausrüstung gekauft, hast dich so gut wie möglich vorbereitet, du kennst das Gebiet noch nicht, also hast die Karte gründlich studiert, hast auch schon eingeplant, wo du deine Mittagspausen machen wirst, was du alles mitbringen musst, alles bis ins letzte Detail geplant. Und dann kommt endlich der Moment, du bist da hingefahren, du bist am Morgen so weit, checkst am Morgen nochmal ganz kurz, wie ist das Wetter wohl, wird das auch alles gut sein und läufst los. Voller Hoffnung, voller Gewissheit, voller Freude, das Wetter ist herrlich, es ist alles ruhig, man hört keine Autos, kein Hupen, nur das Kies unter deinen Schuhsohlen und vielleicht noch Kuhglocken von grasenden Kühen. Du riechst nur frische Luft, keine Partikel. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt Nebel auf, der sich auf deinen Weg legt, alles verdeckt. Und der wird so dicht, dass du knapp deine Füße noch erkennen kannst. Du guckst auf dein Handy, dann hast keinen Empfang mehr, keine Möglichkeiten herauszufinden, wo du überhaupt hingehst. Und so wagst du dich jetzt nur noch Schritt für Schritt vorsichtig vorwärts. Und all die Gewissheit, all die Hoffnung, all die Planung, die du vorher hattest, löst sich in nichts auf. Und du bist nur noch am Bangen, dass du irgendwie gut vorwärts kommst und hoffst, dass der Nebel sich endlich lichtet und du deinen Weg weitergehen kannst. Ist nicht das Leben als Christ häufig ähnlich? Du bekehrst dich. Du steckst voller Freude. Du steckst voller Elan, voller Gewissheit. All die Probleme, die du früher hattest, sind weg. Und das Leben scheint plötzlich so einfach zu sein. Du gehst vorwärts mit einem Elan. Und dann kommt plötzlich der Punkt, wo ein Nebel aufkommt, in der Form von verschiedenen Meinungen. Plötzlich hörst du andere sagen, mit denen du Kontakt hast. Die sagen auch, sie sind Christen. Die gehen auch sonntags in eine Gemeinde. Die dienen auch in einer Gemeinde. Aber irgendwie verstehen sie die Bibel anders. Dinge, mit denen du nicht mehr einverstanden bist, sind sie einverstanden. Du sprichst mit ihnen über Jesus und die Bibel und du merkst, irgendwie stimmen wir überein, aber irgendwie auch nicht. Sie glauben auch an Jesus. Aber sie sagen, die Bibel kann man nicht mehr so verstehen, wie sie geschrieben war. Wir müssen das anders auslegen. Und plötzlich bist du verunsichert. Und dir wird die Freude genommen, die Gewissheit genommen. Und du fragst dich, verstehe ich denn meine Bibel falsch? Lehrt meine Gemeinde die Bibel überhaupt richtig? Bin ich vielleicht einfach zu extrem? Und auf einmal tappst du nur noch ganz vorsichtig vorwärts und versuchst ungefähr deinen Weg zu finden, aber du hast alle Sicherheit verloren. Und dann fängst du an, im Internet nach Antworten zu suchen. Du bestellst dir Bücher und die Verwirrung wird nur noch größer. Und du stellst dir jetzt die Frage, woher weiß ich, was richtig ist? Woher weiß ich, was wahr ist und was ich tun soll? Die sagen doch alle, dass sie Christen seien und trotzdem gibt es so viele Unterschiede. Und genau in diese Situation schreibt Johannes hinein. Johannes hat für dich im ersten Johannesbrief geschrieben, wie du in einer solchen Situation Sicherheit bekommen kannst. Johannes schreibt an Gemeinden, die von Irrlehrern geplagt wurden. In 1. Johannes 3, Vers 19, eine Stelle, die wir schon mal angeschaut hatten, dort schrieb er von den Irrlehrern, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Die Perspektive, die Johannes hier gibt, ist, diese Irrlehrer, die waren von uns, die waren mitten unter uns, die haben sich Christen genannt, die sahen so aus, als wenn sie Teil von uns waren und plötzlich sind sie weggegangen und haben sich entlarvt als welche, die keine Christen sind. Und was lässt das zurück? Das lässt eine Gemeinde zurück, die total verunsichert ist. Wie kann das sein? Und ihr müsst verstehen, damals hat es Wochen gedauert, bis ein Brief an einem anderen Ort gelandet ist und die Nachricht über Antichristen, über falsche Lehrer ihren Weg machen konnte. Und heute sind es nicht mal Sekunden. Und alles steht zur Verfügung. Und so ist jeder Gläubige nicht nur mit einer oder zwei verschiedenen Irrlehren konfrontiert, sondern einer Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, von verschiedenen Meinungen. Viel mehr Einflüsse, die wir heute haben. Und deshalb ist heute die Frage, wie erlange ich Klarheit darüber, ob die Lehre, die ich empfange, die ich höre, auch wirklich richtig ist? Wie kann ich mich darauf verlassen? Wie kann ich Klarheit schaffen in diesem Nebel der Meinungen, der mich ständig wieder umgibt? Und Johannes gibt dir in den Abschnitt, den wir heute anschauen, 4 Anweisungen, mit deren Hilfe du Klarheit über die Lehre bekommst, die du erhältst. 4 Anweisungen, mit denen du Klarheit über die Lehre bekommst, die du erhältst. Und die erste Anweisung, die Johannes dir heute gibt, ist: Prüfe, weil es Fälschungen gibt. Prüfe, weil es Fälschungen gibt. Schlag bitte mal mit mir auf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. 1. Johannes 4. 1. Johannes 4, ab Vers 1. Dort schreibt Johannes: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Johannes knüpft mit dieser Aussage direkt an die vorherige Stelle an, an den vorherigen Vers, den Florian letztes Mal ausgelegt hat, in 3, Vers 24. Dort schreibt Johannes: Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Also was Johannes in 3, Vers 24 sagt, ist: Der Geist Gottes in dir ist Zeugnis davon, ist ein Erkennungsmerkmal davon, dass du ein Christ bist. Und jetzt wendet er den Blick nach außen. Während in dir der Geist Gottes herrscht, schau nach draußen. Welcher Geist regiert? Denn nicht jeder Mensch, dem du begegnest, hat den Geist Gottes. Und nicht jeder Mensch ist so wie du. Und daher ist es deine Aufgabe als Christ zu prüfen, ob das Gegenüber auch den Geist Gottes hat. Das ist die Aufgabe, die Johannes dir hier in dieser Passage gibt. Nun, warum ist das wichtig? Warum solltest du prüfen, ob wirklich der Geist Gottes dort ist? Und die Antwort finden wir wieder in Vers 1, wo Johannes schreibt: Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Nun, was sind falsche Propheten? Falsche Propheten sind ganz einfach gesagt Menschen, die vorgeben, Gottes Wort zu kommunizieren und dabei genau das Gegenteil tun. Johannes spricht hier nicht von Atheisten, die offensichtlich Gott verleugnen. Er spricht auch nicht von offensichtlich säkulären Personen, die mit dem Christentum nichts am Hut haben. Johannes spricht hier von Lehrern, von Pastoren, von Professoren, die sagen, sie würden das Wort Gottes weitergeben und dabei genau das Gegenteil tun. Darum geht es Johannes hier. Alles, was christlich erscheint, muss geprüft werden, ob es auch wirklich christlich ist. Das ist die Aussage von Johannes. Und diese Warnung, die Johannes hier ausspricht, dass schon viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind, das ist keine alte Warnung, keine neue Warnung. Das ist eine alte Warnung, müssen wir genau sagen. Wenn wir Mose im 5. Buch Mose mal schauen, 5. Mose 18, Vers 20, dort spricht Mose zum Volk Israel mit einer ähnlichen Warnung. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Also eine ganz deutliche Ansage hier von Gott: Ein Prophet, der sich anmaßt, was über mich zu sagen und dabei das nicht tut, der hat nichts im Volk Israel zu suchen. Und Petrus knüpft nun daran an, wenn wir lesen in 2. Petrus 2, Vers 1, das ist eine Stelle, die ihr mal aufschlagen solltet, 2. Petrus 2, Vers 1, dort spricht Petrus ebenfalls über falsche Propheten. Und was sagt er dort? Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Also er bezieht sich jetzt auf das Volk im Alten Testament. Es waren falsche Propheten unter dem Volk. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Und die ziehen sich schnell selbst schnelles Verderben zu. Petrus warnt hier dass falsche Propheten kommen werden. Johannes schreibt ein bisschen später als Petrus und was sagt er? Die falschen Propheten sind schon da. Nun, wie sind die falschen Propheten? Sind die offensichtlich? Erkennt man die auf Anhieb? Nein, sie schleichen sich ein. Sie kommen im Geheimen. Sie sehen aus wie du und ich. Sie singen die gleichen Lieder. Sie gehen in die Gemeinden. Sie sind vielleicht sogar, fallen sogar auf durch ihr Wissen, durch das Verständnis, das sie haben. Sie verkleiden sich. Und das sind diejenigen, vor denen Jesus selber gewarnt hat. In Matthäus 7, Vers 15, am Ende der Bergpredigt: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafkleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das sind falsche Propheten. Die sehen aus wie du und ich, sind aber innerlich genau das Gegenteil. Und nun, das ist der Grund, warum Johannes dich warnt, heute Morgen zu prüfen, weil es Fälschungen gibt. Und wenn wir jetzt nochmal am Anfang des Verses schauen, wie Johannes diese Passage einleitet, dann leitet er das ein mit dieser klaren Aussage: Glaubt nicht jedem Geist. Glaubt nicht jedem, der von Jesus redet. Glaubt nicht jedem, der dir den Eindruck vermittelt, dass er die Bibel besser versteht als du. Glaub auch nicht jedem, der dir den Eindruck vermittelt, im gleichen Boot zu sitzen wie du. Und deshalb ist die Anweisung hier so wichtig. Naivität im Christentum ist keine Tugend. Und es wird dir vorgeworfen werden, du solltest nicht richten. Es wird dir gesagt, du sollst doch lieben, so wie Christus geliebt hat. Aber das ist nicht Naivität. Sei nicht naiv, sei nicht leichtgläubig, kaufe nicht alles ab, was man dir verkaufen möchte, sondern prüfe. Wenn du an der Kasse im Supermarkt mit einem hochwertigen Geldschein bezahlst, Hunderter vielleicht, dann kann es sein, dass die Kassiererin vor dir diesen Stift zückt, um einfach mal kurz zu prüfen, ob der Schein, den du ihr gegeben hast, auch wirklich echt ist. Diese Kassiererin ist wachsam, weil sie weiß, es gibt auch Falschgeld in der Gegend und gehe lieber auf Nummer sicher, dass das auch wirklich echt ist. Und genau das ist hier gemeint, wenn Johannes schreibt: Prüft, ob die Geister aus Gott sind. Hier geht es nicht darum, dass jeder Prediger danach ermittelt wird, ob dir sein Stil passt, ob er auch genau so redet, wie dir das gefällt. Es geht hier auch nicht um die typisch deutsche Kunst von Nörgelei. Das ist nicht gemeint. Sondern was Johannes hier meint, ist, es sind grundsätzliche Fragen. Es sind grundsätzliche Glaubensfragen, die du stellen musst, wenn du Lehre begegnest. Und diese Fragen sind: Ist dieser Mensch gläubig und hat dieser Mensch den Geist Gottes? Ist dieser Mensch echt oder ist er fake? Das ist die Frage, um die sich das Prüfen steht. Ist es ein falscher Lehrer oder ist es ein wahrer Lehrer? Und so fordert Johannes dich auf: Sei aufmerksam. Sei nicht jemand, der sich leicht in die Irre führen lässt. Sei jemand, der beobachtet und schaut, ob auch wirklich alles rechtens abläuft. Und wir haben ein Beispiel von Christen, die die Bibel hochrühmt dafür, dass sie so eine Haltung hatten. Und von diesen Christen schreibt uns die Apostelgeschichte in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Das waren die Christen von Beröa. Und da schreibt Lukas: Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Christen aus Beröa, die haben die Botschaft von den Aposteln gehört. Das war die Botschaft von den Augenzeugen von Jesus. Das waren nicht irgendwelche Lehrer, von denen man nicht wusste, wo sie herkamen. Die hatten die ersten christlichen Prediger überhaupt, denen sie zuhören konnte. Und doch rühmt die Bibel sie dafür, dass sie sich nicht einfach nur hingesetzt haben, sich eingelullen lassen haben und aufgenommen haben, was ihnen gesagt wurde, sondern weil sie geprüft haben, ob das, was die Apostel erklärt haben, auch mit dem übereinstimmt, was sie aus dem Wort Gottes kennen. Prüfen ist eine Tugend. Und das ist nicht nur die Aufgabe von einem Pastor, Das ist die Aufgabe von dir als Christ. Das ist deine Verantwortung mit aller christlichen Lehre, die dir begegnet. Sei es im Internet, sei es bei Newslettern, die reinflattern, sei es bei Magazinen, die du bekommst, sei es bei Podcasts, TV-Sendungen, Bücher und was es noch alles gibt. Prüfe, ob der Geist wirklich aus Gott ist. Nun, dieser Nebel der Verwirrung, der wird sich nicht von alleine lüften. Die Aufforderung ist hier deutlich: Prüfe du, sei nicht faul, sei nicht bequem, lass dich nicht einfach nur verkaufen für billige Ware, sondern sei wachsam. Geh mit offenen Augen umher und rechne damit, dass du Verführung begegnen wirst. Es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen und deshalb musst du wachsam sein. Jetzt sagst du, ja gut, das kann ich ja nachvollziehen. Ich weiß, dass die Gefahr da ist und ich weiß jetzt auch, dass ich wachsam sein muss. Aber wie gehe ich da vor? Ich weiß ja jetzt immer noch nicht, worauf ich genau achten muss. Und damit kommen wir zu der zweiten Aufforderung, die Johannes dir hier gibt. Prüfe anhand des Bekenntnisses. Denn wenn du etwas prüfen willst, dann musst du auch ein gewisses Erkennungsmerkmal haben, nach dem du gehen kannst. Wenn du das erste Mal Pilze suchen gehst, dann weißt du am besten, woran du beurteilst, ob der Pilz giftig oder essbar ist oder das Ende tödlich. Und so ist es auch hier bei Johannes. Du brauchst klare Erkenntnismerkmale. Und jetzt lese mal mit mir 1. Johannes 4, Vers 2. Was schreibt Johannes dort? Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Also so eine richtige Einleitung. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Und was ist nun dieses Merkmal? Das Merkmal ist, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Hilft dir das weiter? Ist das die Lösung? Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott. Das klingt so einfach, oder? So banal. Wenn es so ist, dann werde ich meine Evangelisationstaktiken deutlich vereinfachen und einfach auffordern: Bekennst du auch, dass Jesus im Fleisch gekommen ist? Ja, gut, Christ. Oder wenn ich Leuten begegne: Bekennst du, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist? Ja, Christ. Dann wäre es ja ziemlich einfach. Die Frage ist, was meint Johannes hiermit? Was meint Johannes mit diesem Bekenntnis? Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und da gibt es zwei Dinge, die wir uns dabei mal anschauen müssen. Zum einen das Wort bekennen, das Johannes benutzt, und zweitens auch den Inhalt dieses Bekenntnisses. Zuerst mal zum Bekenntnis. Was ist ein Bekenntnis? Wenn wir im Deutschen diesen Begriff bekennen benutzen, dann ist es schon fast eine Floskel. Das hat wenig Bedeutung. Was ich sage, kann auch jeden Moment abgeändert werden. Was Politiker mal gesagt haben, kann sich auch wieder, wie auch immer, in Luft auflösen. Was ist denn schon dieses Bekenntnis alleine? Worte, die ich sage. Was wir verstehen müssen, ist, dass wir im griechischen Sprachgebrauch, so wie der Brief ursprünglich geschrieben wurde, der Begriff Bekenntnis eine viel tiefere Bedeutung hat. Bekenntnis bedeutet dort, das Gleiche zu sagen. Das heißt, um das in biblische Worte zu fassen, ein Bekenntnis sagt das aus mit den Lippen, was das Herz glaubt. Und ein Beispiel davon, wie das funktioniert, sehen wir in Römer 10, Vers 8, wo Römer 10, Vers 8b bis 9, wo Paulus von diesem Bekenntnis spricht. Römer 10, Vers 8b bis 9, dort sagt er: Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, also hier haben wir das Bekenntnis mit dem Mund, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also hier sehen wir diese Verbindung zwischen einem Bekenntnis mit dem Mund und dem, was im Herzen wirklich glaubt, ist. Also Bekenntnis ist so ein Spiegel von dem, was im Herzen vor sich geht. Also es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, es sind nicht nur Worte, sondern ein Bekenntnis, wie die Bibel es versteht, ist eine tiefe Überzeugung. Und ein Kommentator nennt es: Es ist ein Fenster zum Herzen. Das ist ein Bekenntnis. Und daher ist es falsch, wenn wir uns bei Evangelisation Menschen schnell zu einem Bekenntnis drängen, ohne vorher sicherzustellen, dass sie auch wirklich verstanden haben, worum es geht und dass es ihr Herz erreicht hat. Und es ist auch falsch, sich darauf zu beschränken, in der Evaluierung, ob jemand Christ ist oder nicht, sich darauf zu beschränken, was er nur sagt mit seinen Worten, wenn sich das nicht in seinem Leben widerspiegelt. Bekenntnis ist viel mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Ein Bekenntnis gibt die Überzeugung des Herzens in mündlicher Form weiter. Das ist ein Bekenntnis. Jetzt, wo wir das verstehen, können wir uns der Frage zuwenden, was bedeutet es und was will Johannes damit ausdrücken, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist? Das ist das Bekenntnis, nach dem wir suchen müssen, wenn wir Lehrer evaluieren. Und so wie Johannes das hier jetzt auch, sagen wir mal, in Kleinfassung fasst, so hat er schon in 1. Johannes 1, ganz am Anfang des Buches, genau auf diesen Aspekt Wert gelegt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Also wenn ihr auf 1. Johannes 1 euch nochmal anschaut, dort schreibt er, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes geht dort in allem Detail darauf ein, dass Jesus, als er auf der Welt war, dass die Apostel selber in der Lage waren, ihn wahrzunehmen. Sie haben ihn gehört, sie haben ihn gesehen, sie haben ihn angeschaut, sie haben ihn sogar anfassen können. Und all das erklärt er, um deutlich zu machen, dieser Jesus, der hier auf der Erde gewandelt ist, ist ein Mensch wie du und ich. Und das ist ganz entscheidend. Weil zu der Zeit, als Johannes diesen Brief schreibt, es Irrlehrer unterwegs gab in den Gemeinden, die damit genau Mühe haben. Die haben gesagt, Jesus, Gott und Mensch, das passt doch nicht, das geht nicht. Da müssen wir uns das irgendwie zurechtdenken, wie das funktioniert. Und man sagte dann, gut, Jesus ist Mensch. Und als er getauft wurde, kam eine außerordentliche Kraft auf ihn. Die hat ihn begleitet bis zum Kreuz und dann verließ sie ihn wieder. Oder man sagte, er muss so ein Scheinmensch gewesen sein, also so eine Kreatur, die aussieht wie ein Mensch, aber nicht wirklich ein Mensch war. Und da gab es dann verschiedene Konzepte, die da herumgingen. Und genau das ist der Grund, warum Johannes schon in 1. Johannes 1, Vers 1 mit dieser deutlichen Aussage anfängt. Er war von Anfang an, also er war ewig und ist Gott, und er ist aber auch in seinem Wesen als Mensch so gewesen, wie wir es sind. Und genau darauf bezieht er sich jetzt wieder in Kapitel 4, wo er dann schreibt, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt. Und so wie er das schreibt, will er hier aber deutlich machen, das ist nicht nur ein historischer Fakt, der einmal in der Vergangenheit passiert ist, sondern diese Tatsache, dass er im Fleisch gekommen ist, hat Auswirkungen bis heute. Und das ist hier bewusst für alle Grammatiker, ist hier bewusst im Perfekt geschrieben, um deutlich zu machen, es gab einen Zeitpunkt, an dem Jesus im Fleisch gekommen ist, und das ist bis heute der Fall. Jesus hat sein Fleisch nie aufgegeben. Er ist in den Himmel gefahren, in der Person, in der er ist, als Fleisch. Nun, warum ist das wichtig? Warum ist das so wichtig, dass ein Lehrer des Wortes Gottes daran festhält, dass Jesus Christus nicht nur eine Scheinkreatur, irgendwie was Philosophisches ist, sondern dass er Fleisch ist, so wie du und ich. Und das ist eine Sache, die wir uns einfach mal vorstellen müssen, was die Bibel uns hier deutlich macht. Wir sprechen hier von Jesus, dem allmächtigen Gott, dem einzigen Gott, dem, der immer schon da war, dem, der perfekt ist, der nichts brauchte. Nichts. Und er war bereit, sich so weit zu erniedrigen, dass er einer von uns wurde. Und jedes Mal, wenn du eine Wunde hast, wenn du einen Kratzer hast, wenn du einen Schmerz hast, dann erinnert dich daran, wie schwach dein Fleisch eigentlich ist. Und jedes Mal, wenn du müde bist, wenn du Hunger hast und wenn du Durst hast, dann wird dir auch wieder auffallen, wie viel Arbeit dein Körper eigentlich braucht, damit er aufrechterhalten bleibt. Und jedes graue Haar, jede Falte, jede Schwäche erinnert dich daran, dass dieser Körper, so wie er ist, vergeht. In Psalm 103 schreibt der Psalmist, denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. So ist unser Fleisch, vergänglich und schwach. Und dieses Fleisch, so wie es ist, das hat der Herr selbst angenommen. Und er tat es, weil du und ich ein gewaltiges Problem haben, das schon seit dem Sündenfall die Menschheit regiert. Und dieses Problem heißt Sünde. Es fing dort an, wo die Schlange Eva verführte mit dem wunderbaren Versprechen, ihr werdet wie Gott sein, wenn ihr gegen Gottes Gebot übergeht. Sie gingen gegen Gottes Gebot und haben damit Sünde in die Welt gebracht, das uns bis heute regiert, das uns bis heute von Gott trennt. Es ist diese Sünde, die im Weg steht. Und so schreibt Paulus in Römer 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Seit Adam haben wir alle das gleiche Problem in unserem Fleisch, Sünde. Und wie kommen wir jetzt in diesem Stadium, wie wir sind, wieder zu einer Wiederherstellung, zur Gemeinschaft mit Gott? Wie können wir das erreichen? Und die Bibel macht an mehreren Stellen deutlich, es gibt keinen Weg als nur durch einen, der rein ist, der perfekt ist, der auch in der Lage ist, für unsere Sünden zu bezahlen. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Erlösung. Und es brauchte jemanden, der kommen konnte und es ein für alle Mal auflösen konnte. Und das kann nur Gott in Fleisch. Denn Gott kann nicht für den Menschen sterben, in der Person, in der Art, wie er ist. Aber ein Mensch, der perfekt ist, er kann sterben für den Menschen. Und so wurde Christus Fleisch aus Liebe zu uns, um deine Sünde zu bezahlen. Und er steht nun heute als Mensch, als Mittler vor dem Vater für dich ein. Und Hebräer 4 schreibt dort, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Eben diese Schwachheiten, die wir im Fleisch täglich immer wieder erfahren. Sondern wir haben einen, der in gleicher Weise wie wir versucht wurden, doch ohne Sünde. Das ist Christus. Und Paulus spricht dann auch von ihm in 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das beinhaltet das Bekenntnis, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Es ist ein Bekenntnis, das versteht, wie schwach und vergänglich und hilflos der Mensch selber ist. Es ist ein Bekenntnis, das dann auch versteht, dass eine Notwendigkeit zur Erlösung da ist. Und es ist ein Bekenntnis, das versteht, dass Christus allein diese Lösung ist. Martin Lloyd-Jones schreibt es in wunderbaren Worten, unser Bekenntnis ist, dass er in diese Welt kam, um zu erretten, dass er allein mich erretten kann und dass er alles getan hat, was zu meinem Heil notwendig ist. Ich brauche keinen anderen und ich werde auch keinen anderen tolerieren. Er steht im Mittelpunkt, er ist genug, er ist alles und in allem. Das ist die entscheidende Botschaft, nach der du suchen musst, wenn du prüfst. Und jetzt lass dich bloß nicht von irgendeinem anderen Geplänkel irreführen. Denn ein Irrlehrer mag mit dir übereinstimmen in deiner Überzeugung gegen Abtreibung. Er mag mit dir übereinstimmen in deiner Überzeugung von Ehe und Familie. Er mag mit dir übereinstimmen sogar in dem, wie du einen heiligen Lebenswandel beschreibst. Und er mag dir vielleicht sogar das Gefühl geben, dass du wichtig bist und dass er dich liebt. Bleib nicht dort stehen. Sondern bohr nach, finde heraus, was sagt diese Person zu Christus? Was macht er mit Christus? Das ist der entscheidende Fakt, nach dem du suchen musst. Wie wird er präsentiert? Ist er nur Beigemüse? Nur irgendwas, was man, ja, Christus gibt's auch? Oder versteht er wirklich, dass Christus das Zentrum des Evangeliums ist? dass er Mensch werden musste, um für dich zu sterben, um für dich zu bezahlen. Wer ist Christus für diesen Lehrer? Und so fährt Johannes nun fort in 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also ein jeder Geist, der diese Lehre nicht vertritt, diese vollumfängliche Bekenntnis über Jesus Christus, ist nicht aus Gott. Er ist ein Antichrist. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, dann spricht Johannes schon in 1. Johannes 2, Vers 22 von den Antichristen. Und er spricht hier nicht spezifisch von dem Antichrist, der in der Zukunft kommen wird, sondern, wenn ihr 2 Vers 22 nochmal anschaut, er sagt, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also die Definition eines Antichristen hängt sich auf an dem Verständnis, wer Christus ist. Nun, ein falscher Lehrer mag dem Bekenntnis mit den Worten zustimmen, aber er wird aus Stolz nicht verstehen, dass seine schwache Natur notwendig Errettung braucht. Er ist mehr darum bemüht, sich selbst hervorzutun als Christus. Er wird geschickte Rhetorik anwenden. Er mag eindrucksvolle Veranstaltungen nutzen. Er mag Massen von Menschen sogar anziehen. Er mag Tausende von Klicks auf YouTube und Likes auf Instagram haben. Aber dann heißt es nicht, dass er gleich Christ ist. Er mag auch sagen, dass du Christus noch nicht kennst, wenn du nicht Wohlstand und Gesundheit in diesem Leben hast. Er mag auch sagen, du kennst Christus noch nicht, wenn du nicht eine zweite Gabe des Heiligen Geistes empfangen hast und so weiter und so fort. Christus allein wird für ihn nicht genug sein. Daran erkennst du, ob er wirklich ein wahrer Lehrer ist. Also dieses Bekenntnis ist nicht nur eine Floskel. Es ist nicht nur etwas, was man sein lassen kann oder auch glauben kann, sondern es ist das Zentrum des Evangeliums. Daran macht sich alles fest. Jetzt weißt du diese zwei Dinge. Du weißt, dass du prüfen musst und du weißt auch, woran du diesen Irrlehrer erkennen kannst. Doch die Perspektiven sind immer noch düster. Wie soll ich denn das alles schaffen? Wie habe ich denn überhaupt die Chance, einem Irrlehrer entgegenzutreten? Wie kann ich auch sicher sein, dass ich nicht in die falsche Richtung gehe oder dass ich auch wirklich Erfolg haben werde? Und Johannes gibt dir darauf nun eine Antwort mit der dritten Aufforderung, prüfe mit Erfolg in Sicht. Wenn ihr wieder in den Text schaut, in 1. Johannes 4, Vers 4, dort schreibt er jetzt, und er nutzt wieder seinen wunderbaren väterlichen Ton, ihr seid aus Gott Kinder. Ihr seid aus Gott. Du bist aus Gott, wenn du Jesus Christus kennst. Genauso wie der Geist aus Gott ist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, so bist du aus Gott, wenn du dieses Bekenntnis festhältst. Das ist der Trost und der Zuspruch, den Johannes hier gibt. Und er gibt diesen Zuspruch und gibt dann noch diesen Hinweis und sagt, du hast sie überwunden. Was heißt das, ihr habt sie überwunden? Sie ist hier ein Wort in der Mehrzahl und bezieht sich auf die falschen Propheten. Ihr habt die falschen Propheten überwunden. Diese falschen Propheten, die in dieser Welt unterwegs sind, die hast du bereits besiegt. Und in 1. Johannes 2, Vers 13, dort nutzt Johannes ähnliche Worte, wo er schreibt, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und wenn ihr euch daran erinnert, an die Predigt von damals, dort schreibt Johannes auch an alle Gläubigen mit dem Zuspruch, dass sie den Satan schon besiegt haben. Und genau so brauchst du dir heute keine Sorgen machen, wenn du einem falschen Lehrer begegnest. Natürlich sollst du achtsam sein, doch die Lehre, die sie dir liefern, kann dir nichts anheben, weil du aus Gott bist. Und dass du aus Gott bist, wird nun Johannes weiter ausführen. Und dazu sehen wir das in Vers 4, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Also der Geist in dir, der ist es, der größer ist als der Geist in der Welt. Es ist der Heilige Geist, der weit größer und weit überlegen ist dem Geist in der Welt, und das ist der Satan. Es ist dieser Geist, der in dir ist. Jetzt kannst du dich fragen, hast du von dir selber aus die Chance zu bestehen? Hast du von dir selber aus die Möglichkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden? Und die Antwort ist nein. Deine Fähigkeiten, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, sind begrenzt. Deine Möglichkeiten sind begrenzt. Du weißt ja auch gar nicht alles. Aber der Gott, der in dir lebt, der ist derjenige, der für dir hilft, die Unterscheidung zu machen, die Entscheidung zu fällen, ob etwas richtig oder falsch ist. Wenn ihr nochmal zurückblättert zu 1. Johannes 2, Vers 20, dort lesen wir, dass Johannes schreibt, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Und dort schreibt Johannes von dieser Waffe, die gegen den Antichristen wirkt. Und die Waffe ist diese Salbung. Und die Salbung ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist es in dir, der Lügendetektor ist, der das Prüfgerät ist, der richtig und falsch unterscheiden kann. Und deshalb bist du, wenn du aus Gott bist, mit allem ausgestattet, was du brauchst, um zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Du brauchst nichts mehr. Also auch wenn du ein junger Christ bist, auch dann kannst du unterscheiden. Wenn du nicht erfahren bist, kannst du unterscheiden. Auch wenn du kein Pastor, kein Diakon und sonst kein Leiter in der Gemeinde bist, auch dann kannst du unterscheiden. Jeder Mensch ist mit allem ausgestattet. Und das ist dieser Zuspruch, der Johannes hier gibt. Du hast diese falschen Lehrer schon längst überwunden, bevor sie auch nur ein Wort gesagt haben, bevor du ihnen auch nur begegnet bist. Du hast sie dann schon überwunden. Du hast die Perspektive, dass du mit Erfolg vorwärts gehen kannst, weil der Geist in dir wirkt. Und das ist Trost, das ist Hoffnung. Dass Gott treu ist, dass er den Nebel um dich herum besiegt hat, dass er den Weg aus der Dunkelheit weiß und er selbst die Wahrheit ist, er selbst der Weg ist und er dich da auch wieder hinausführen wird. Nun, wir werden schnell skeptisch, wenn jemand zu viel vom Heiligen Geist spricht. Doch wir tendieren auch dazu, dabei zu vergessen, dass wir es beim Glauben nicht nur mit trockener Lehre zu tun haben, sondern mit einer Person, die in uns wirkt. Paulus fordert uns auf, wandelt im Geist. Jesus erinnert, er wird euch in der Wahrheit leiten. Und auch in 1. Johannes, in 3, Vers 24, haben wir diese Balance. Dort schreibt er von den Geboten, die wir halten, und von dem Geist, der in uns ist. Es ist das Wort Gottes, angewandt vom Heiligen Geist, das Erfolg garantiert. Es ist diese Kraft, die gegen Fleisch, gegen Satan und auch gegen Irrlehrer bestehen kann. Er ist größer als sie alle. Und nun gibt Johannes dir, nachdem er dir diesen Hoffnungsschimmer gegeben hat, du kannst das, jetzt noch eine vierte Anweisung. Prüfe anhand des Wortes Gottes. Prüfe anhand des Wortes Gottes. In Vers 5 von unserem Abschnitt lesen wir, sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Seht ihr hier den Gegensatz? Er schrieb vorhin noch, ihr seid aus Gott. Und hier nun der Gegensatz, sie sind aus der Welt. Und mit sie meint er wieder die falschen Propheten. Sie reden gemäß der Welt und die Welt hört sie. Und wieder, sie mögen christlich aussehen, sie mögen christliche Floskeln benutzen, doch ihr Herz ist nicht vom Geist Gottes erfüllt, sondern von der Welt. Sie sind aus der Welt. Nun, und woran merkt man, dass ein Irrlehrer aus der Welt ist? An ihrer Zuhörerschaft. Das ist das, was Johannes hier sagt. Die Welt hört sie. Wen ziehen diese Lehrer an mit ihren Worten? Fordern sie zur Buße auf? Oder predigen sie irgendein Wohlfühlevangelium? Wie sind die Leute in den Reihen eingestellt? Gott liebt mich so, wie ich bin. Durch Gott habe ich Gesundheit und Wohlstand. Alles auf Äußerlichkeiten beschränkt. Jesus ist so ein tolles Vorbild von Liebe. Das sind Dinge, die jeder hören will. Jeder will gern gute Nachrichten zu hören bekommen. Und so Prediger, die es schaffen, alle Arten von Menschen anzuziehen und diese Menschen sich niemals auf den Schlips getreten fühlen, sich niemals unangenehm berührt fühlen wegen ihrer Sünde, diese Lehrer sind nicht aus Gott. Denn wahre Lehrer werden das Evangelium klar predigen und sie werden zur Buße überführen und sie werden sich nicht den simplen Begierden der Menschen beugen. Und so wie diese Irrlehrer aus der Welt sind, so fügt Johannes jetzt hinzu in Vers 6, wir sind aus Gott. Und wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Also hier wieder genau das Gegenteil. Während sie aus der Welt sind, spricht er hier jetzt von, wir sind aus Gott. Und mit diesem Wir, das Johannes hier benutzt, spricht er nicht von allen Christen allgemein, sondern er meint hier ganz spezifisch sich selbst und alle anderen Apostel, die das Wort Gottes predigen. Also die Konsequenz ist die, wer aus Gott ist, der hört auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nämlich die Botschaft, die die Apostel gepredigt haben. Und diese Botschaft wurde entweder aufgenommen oder nicht aufgenommen. Und Johannes sagt dann so deutlich, wer Gott erkennt, der hört uns. Und hier liegt der gewaltige Unterschied. Wenn du Gott nicht kennst, dann kannst du Gottes Wort gar nicht hören, gar nicht wahrnehmen. Das ist das, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 sagt. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Für den Ungläubigen klingt das, was in der Bibel steht, dumm. Und so ist jeder, der deutlich macht, dass das Wort Gottes, dass er das nicht wahrnimmt, dass es für ihn keinen Sinn ergibt oder es sogar einfach nur als dumm und alt und antik und nicht mehr wichtig abtut, der macht deutlich, dass er Gott nicht kennt. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie ein Radiosender. Wenn ich den auf einen Sender einstelle, sagen wir, ich will RBB hören, dann stelle ich den auf RBB ein und dann kommt auch RBB. Und ich höre nichts anderes. Manchmal kommt vielleicht ein Störsignal, aber sonst nichts. Und so ist auch ein Ungläubiger auf die Welt eingestellt. Das hört er. Und die christliche Botschaft ist wie so ein, vielleicht mal ein Störsignal, aber sonst nichts. Und dadurch entlarvt er sich und dadurch entlarvt sich auch ein falscher Lehrer. Und der Gläubige ist dem genau entgegengesetzt. Der nimmt das Wort Gottes wahr, der hört es, der gehorcht dem Wort Gottes. Und wahre biblische Lehrer und Gläubige, die kommunizieren auf einer Wellenlänge. Deshalb prüfe anhand des Wortes Gottes, wie geht dieser Lehrer mit dem Wort Gottes um? Vertraut er dem Wort Gottes? Vermittelt er die Wahrheit des Wortes Gottes? Und da gibt es Extreme, wo es ganz einfach fällt. Aber es gibt auch andere Fälle, wo es nicht so einfach ist. Das sind Menschen, die sagen, sie halten an der Irrtumslosigkeit und der Autorität der Bibel fest und die auch vorgeben, Christen zu sein und die unheimlich einflussreich sind. Aber dann, wenn du ihre Bücher liest oder wenn du sie hörst, dann achte trotzdem drauf. Hören sie auf Gottes Wort. Und vor allen Dingen sind sie selber verpflichtet, die ursprüngliche Aussage des Autors wiederzugeben oder versuchen sie nur mit irgendeiner Philosophie zu erklären, wie sich das wohl heute verhalten könnte. Wenn jemand sagt, ich habe endlich die richtige Interpretation gefunden, dann müssen bei dir die Alarmglocken hochgehen. Die Bibel ist nicht wie ein Code, den man einfach knacken muss und hin und wieder kriegt das jemand hin. Pass auf, auch wenn der Text nicht wörtlich ausgelegt wird. Pass auf, wenn man sich mit potenziell historisch möglichen Auslegungen befasst und nicht wirklich den Text erklärt. Ein Irrlehrer hört nicht auf Gottes Wort. Er nimmt es nicht wahr. Und uns als Gemeinde hier ist es wichtig, dass wir auf Gottes Wort hören. Anliegen dieser Gemeinde ist es, Gottes Wort selber reden zu lassen. Und wenn wir uns mittwochs treffen, die Pastoren mit den Mitarbeitern, dann werden jede einzelne Predigt, die hier gehalten wird, die wird besprochen. Genau aus dem Grund, weil wir uns gegenseitig prüfen und uns gegenseitig schleifen wollen. Und wenn jemand etwas sagt, das nicht explizit im Text steht, dann wird das angesprochen. Weil wir sicher gehen wollen, dass auf dieser Kanzel das Wort Gottes selbst regiert und Prediger nicht einfach nur irgendwelche Gedanken über das Wort Gottes sprechen, sondern euch das Wort Gottes selber erklären. Und da können wir alle lernen, da können wir alle besser werden. Und deshalb ist es gut, dass wir uns miteinander dort schleifen können. Und genau darum geht es auch Johannes. Was regiert die Kanzel? Was regiert die Bücher? Was regiert die Vorträge, die sie halten? Ist das Wort Gottes? Oder ist es nur Gerede über das Wort Gottes? Wie gehen sie mit Gottes Wort um? Und so schließt Johannes den Abschnitt mit Vers 6. Hieraus erkennen wir den Geist Gottes. Den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Johannes macht hier deutlich, diese Sachen, die ich euch hier vorlege, das, was ihr prüfen müsst, das ist nicht irgendwas Banales. Hier geht es nicht nur um die Frage, wann findet die Entrückung statt und wie funktioniert das genau mit der Erwählung. Darum geht es nicht. Sondern es geht um Wahrheit und Irrtum. Glaube, Unglaube, Leben und Tod. Und wenn du gläubig bist, dann können dir diese falschen Lehrer das ewige Leben nicht absprechen. Sie können es dir nicht nehmen. Aber wenn du nicht prüfst, dann fällst du Gefahr, dich von menschlicher Philosophie leiten zu lassen, statt von Gottes Wort selber. Und du wirst enttäuscht werden, wenn die Versprechungen von solchen gemacht werden, die nicht realisierbar sind, die nicht wahr sind. Und ultimativ wirst du dich dann einem falschen Evangelium beugen. Und deshalb prüfe. Und wenn du Freunde hast, von denen du weißt, dass sie von Irrlehrern geführt sind, dann hilf ihnen zu prüfen. Wenn du Klarheit haben möchtest in diesem Wirrwarr der Meinungen, dann halte dich an diese zwei Merkmale. Ist Christus das Zentrum des Evangeliums? Und wie stehen sie zum Wort Gottes? Denn diese zwei, sie bleiben immer gleich. Diese zwei werden dich auch nie enttäuschen. Und diese zwei werden den Weg wieder bahnen für dich, damit du erfolgreich und freudig vorwärts gehen kannst, auch wenn es verschiedene Meinungen gibt. Lass mich beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns Richtlinien gibst in deinem Wort, dass du uns nicht einfach rumirren lässt, uns nicht einfach im Dunkeln lässt, sondern dass du uns hilfst zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Herr, wir danken dir dafür, dass du dir nicht zu schade warst, Fleisch zu werden, so wie wir zu werden und für uns ein Kreuz zu bezahlen, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Dass du uns aber auch über das hinaus ein Wort gegeben hast, an dem wir uns richten können, dass wir lernen können. Das ist so ein Segen und dafür möchten wir dich einfach danken. Und ich bitte, Herr, dass wir im Vertrauen darauf, was du uns gegeben hast, vorwärts gehen können und du verherrlicht wirst. Amen.